Max Snow und Chris Carter haben ja auch wohl sehr intensiv zusammengearbeitet bei der Entstehung der Serie Akte X. Mhm. Und ich meine, das merkt man auch. Das Intro ist aus einem Guss.
Ein Intro für alle Fälle. Der Podcast über Serien- und Filmanfänge. Von und mit
Leslie Sternenfeld
und Martin Bross. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Ein Intro für alle Fälle. Ja, die Zahl 13, die passt heute zu unserem Thema. Aber bevor wir verraten, worum es geht, ich meine, ihr wisst ja schon, ihr habt ja schließlich den Titel angeklickt, aber wir machen es trotzdem spannend. Aber eben bevor ich es verrate, hat der Leslie noch was zu erzählen, denn er hatte heute einen Termin der meist unangenehmen Art.
Ja, hallo zusammen. Ich komme gerade vom
Zahnarzt.
Das ist aber eigentlich gar nicht so schlimm, denn mein Zahnarzt, also wir haben auch häufig Spaß da, weil der Mann, der interessiert sich auch für Serien und auch für Filme und da kommt man schon mal ans Plaudern. Und ja, vor den Schreien da gibt es dann oft auch viel zu lachen. Und ja, und heute haben wir mal wieder so ein bisschen gequatscht. Ich habe ihm erzählt, was wir heute aufnehmen. Und da hat er ja auch gesagt, ja, die Serie kennt er auch. Er hat das auch mit Zitaten bewiesen. Die hat er auf DVD komplett. Und ja, und ich hoffe, er hört diese Folge auch. Und ich grüße ihn mal. Ja, vielleicht hört das ja. Und dass ich so deutlich spreche, ist natürlich auch sein Verdienst. Hätte natürlich auch schief gehen können heute. Wir haben gesagt, ich gehe zum Zahnarzt und direkt danach nehmen wir auf. Aber ich klinge doch, Martin, du verstehst mich, ne?
Ja, ich glaube, es ist kein Wattepad vergessen worden.
Das finde ich auch immer so witzig, wenn ein Zahnarzt mit dir im Dialog ist und dir während des Dialoges Watte in den Mund steckt, aber weiterredet und also wenn man da noch Antworten geben könnte, verständliche Antworten. Ja. Aber ich habe mal gefragt, er meint, er versteht das dann trotzdem.
Es ist halt gewohnt, nicht wahr?
Ja.
Ist halt auch ein bisschen Sprechtraining, ne? Kennt man ja, diese alte Taktik mit dem Korken im Mund.
Ja.
Da sind es halt Wattepads und ein Absaugschlauch, also es gibt ja viele Schikanen, dass man da nicht mehr so viel erzählt.
Absaugschlauch, hattest du mal zum Sprechtraining?
Nee, ich meine jetzt vom Zahnarzt.
Ach so. Ich hatte mal eine Stimmbildnerin, die hat mir Korken, hat die immer genommen.
Ja, genau, das meinte ich ja.
Ja. Wir nannten sie Korken-Gertrud, ja.
Ja.
Ja, aber gut, ja, vielleicht sind die Wattepads und vielleicht ist mein Zahnarzt, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen jetzt nennen darf, von wegen Datenschutz oder so, nennen wir ihn Doktor Besitz oder Doktor Buch. Ja, und mit ihm habe ich gesprochen über die Serie, um die es heute geht und den Sound, den ich gerade eingespielt habe, der ist auch schon so ein kleiner Hinweis auf die Serie. Denn sie beginnt auch mit diesem Sound. Sie beginnt mit einem Intro. Und jetzt müssen wir das auflösen, was eigentlich schon jeder gesehen hat, der die Folge angeklickt hat.
Ja. Ist mir gerade auch zum ersten Mal wirklich nach 13 Folgen bewusst geworden, dass wir immer vor so ein Trara machen. Aber es steht ja da, wenn man es anklickt.
Ja, wenn wir voraussetzen, dass unsere Hörer des Lesens mächtig sind. Und
stimmt.
Ne, weiß man ja nicht.
Ja,
ne?
Ja, also, wer nicht lesen kann, ist klar im Vorteil.
Ne? Ja, die hat mehr Spannung.
Also spannungstechnisch.
So, ne? Nämlich sieht's doch aus.
Aber gut, also wir sagen es jetzt nochmal für alle. Es geht um Akte X, die unheimlichen Fälle des FBI. So der deutsche Zusatztitel.
Eine legendäre Serie, muss man sagen, die aus verschiedenen Gründen legendär wurde. Dazu gehört unter anderem auch das Intro. Dazu gehört unter anderem auch die Intro-Musik, die wir natürlich uns ansehen wollen, anhören, wo wir reinhören wollen. Wir dürfen es ja nicht wirklich ausspielen. Also Akte X kennt eigentlich die meisten, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob das in der heutigen Generation noch der Fall ist. Das ist ja dann doch schon wieder ein paar Jahre her, auch wenn es neue Staffeln gab und die Kinofilme noch dazwischen. Denke ich, ist es doch schon so ein Nostalgie-Ding. Aber die Serie ist natürlich schon die Mutter aller Mystery-Serien. und hat ganz viel ins Laufen gebracht.
Ja, gut, mein Zahnarzt ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, muss man sagen. Ne? Also,
ah ja, genau.
Ja. Ja, hoffentlich hört er das jetzt nicht. Ja.
Aber ich habe tatsächlich noch nie nachgefragt bei der jüngeren Generation, ob Akte X da noch ein Thema ist.
Nee, stimmt, du hast mich noch nie gefragt.
Ja, stimmt, ja, habe ich dich nicht gefragt. Ja. Also es ist ja schon ein bisschen her. 1994 kamen sie bei ProSieben auf den Sender und ich habe sie als Vorabpremiere gesehen. Und zwar auf dem Fantasy-Filmfest 1994 in Köln. Und da hat ProSieben als Werbemaßnahme kostenlos ein extra Screening gemacht. Und da liefen die ersten zwei Folgen in den Kinos mit einem Beamer projiziert, was heute ja normal ist. Damals liefen die Filme aber noch von Filmkopien. Und der Beamer war dann doch so eine optische Änderung auf einmal. Also es hatte dann doch so ein Fernsehfeeling auf der großen Leinwand. Aber alle sahen zum ersten Mal, die dort waren, die ersten zwei Folgen von Akte X. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass man vorher schon ein bisschen gemunkelt hat, das ist was ganz Tolles, was da jetzt zu uns rüberkommt. Und danach waren alle ganz wild darauf, dass es endlich auf ProSieben startete. Wir waren sofort gecatcht. Also die ersten zwei Folgen haben uns direkt gezeigt, da kommt eine unglaubliche Serie auf uns zu, die irgendwas Neues mit sich bringt. Und ja, so war es dann auch.
Da warst du ja dabei, als es losging, so wie heißt doch mal hier der Film mit Tom Hanks, der war doch auch überall dabei.
Forrest Gump.
Forrest Gump, meinst du? Gump, ja, natürlich. Genau. Ne? Richtig. Du warst der Forrest Gump von Akte X.
Genau. Und ich habe dann mal gleichzeitig, weil ich in dem alten Katalog des Festivals von 94 geblättert habe, geschaut, was zu der Zeit noch gerade so rauskam, was gerade in war und erfolgreich. Und auf diesem Festival lief auch als deutsche Erstaufführung Pulp Fiction. Das kannte bis dato auch noch keiner. Es wurde eben auch nur erzählt auf Cannes, das Riesending. Und war es ja dann auch. Also das lief auch in dem Jahr. Und John Carpenter hat auch seinen für mich so letzten riesengroßen Film gedreht, The Mouth of Madness. Und aus Italien kam von Michele Soavi Della Morte dell'Amore, ein ganz toller Zombie-Film der anderen Art. Und Guillermo del Toro erschien zum ersten Mal auf der Bildfläche mit seinem Film Kronos, der mich auch total begeistert hat. Und anderes Genre wäre Speed mit Keanu Reeves und Sandra Bullock, lief auch in dem Jahr. Und die Skandinavier zeigten, dass sie auch Horror oder Thriller beherrschen, und zwar lief dort als Premiere, als Abschlussfilm des Festivals, Nightwatch. Also, was das Genre anbelangt, war 94 ein interessantes Jahr und hat viele Sachen herausgebracht, die nachhaltig die Filmlandschaft und Fernsehlandschaft verändert haben. Also Akte X und Pulp Fiction mal ganz vorangestellt, ja. Mhm. Also Akte X hat sehr, sehr viel ins Laufen gebracht. Wir sind danach überschwemmt worden mit Mystery-Serien, ob es um Außerirdische ging, Verschwörungen und so weiter. Es wurde alles hier und da verarbeitet. Und Pulp Fiction hat natürlich das Kino total verändert. Also wie viele Klone von Pulp Fiction danach liefen, dass jeder versuchte, in seinen Thrillern so schräge Typen auftreten zu lassen, diese Dialoge von Tarantino zu kopieren. Das wurde auch bis zum Ende ausgereizt, bis man es nicht mehr sehen und hören konnte. Und das war natürlich auch die Folge von Akte X. Auch da kamen dann einige Serien in Folge, die dann nicht mehr ganz so toll waren. Während Akte X natürlich dann noch lange lief.
Ja, und deswegen hat es Akte X ja auch verdient, dass wir uns da intensiver mit beschäftigen. Vor allem mit dem Intro, denn ja, ein guter Start, der macht immer viel aus, und das Intro ist ja die Startrampe für die Folge, für die ganze Serie, die da dran hängt.
Genau.
Und bevor wir damit anfangen, ne, so richtig loslegen, wollten wir noch sagen, wie es nächstes Mal weitergeht. Das machen wir sonst immer am Schluss, aber wir haben uns gedacht, wir machen ein anderes Unterformat, bringen wir rein. Und das wollen wir zu Beginn mal vorstellen. Naja, schon um so ein bisschen neugierig zu machen, ne? Damit auch alle Zahnärzte beim nächsten Mal besonders intensiv zuhören. Oder nur der eine. Dieses Format, das ist ein bisschen anders. Es geht auch um Intros, aber wir haben es genannt ein Intro für Punkt, Punkt, Punkt. Und was dann nach dem Punkt, Punkt, Punkt kommt, das ist dann das Entscheidende. Habe ich das so richtig gesagt?
Ja, es ist sehr mysteriös, was ja heute passt. Also man kann sich noch nichts vorstellen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du schon mehr teasern möchtest, was verraten möchtest.
Ja, ich glaube, das können wir ruhig sagen, weil das ja dann doch vielleicht neugierig macht. Denn wir haben uns gedacht, ein Intro für Punkt, Punkt, Punkt. Und nach dem Punkt, Punkt, Punkt kommt eine Serie, die noch kein Intro hat oder kein gutes oder nur ein ganz kurzes. Und wir überlegen uns in der Folge ein Intro für Punkt, 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 wie das Intro klingen müsste für diese Serie, die noch kein Intro hat oder nur ein ganz kurzes oder kein schönes. Und natürlich produzieren wir auch eins und stellen das dann als Alternative für diese Serie vor.
Konkret geht es ja in der nächsten Folge um eine Serie, die kein richtiges Intro hat und es eigentlich verdient hätte.
Aber, und das ist das Schöne, jetzt kriegt sie eins. Und von wem? Von uns.
Ja. Ja, ich bin gespannt.
Ja, und das machen wir am Schluss als Rätsel, welche Serie das dann ist. Aber auf jeden Fall, nächstes Mal ein Intro für Punkt, Punkt, Punkt. Mysteriös.
Mysteriös. Genau.
Achso, warte, ja? Ich habe doch mysteriös Sound. Mysteriös.
Welche Serie mag das sein?
Ja. Und damit zurück zu Akte X. So, genug gescherzt. Wir könnten mal Wiki machen, ne?
Wir könnten, genau, bevor wir loslegen, einmal Wiki und die starken Fakten.
Wiki und die starken Fakten, 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 Fakten.
Akte X. Die unheimlichen Fälle des FBI. 218 Folgen in 11 Staffeln und 2 Kinofilme. US-amerikanische Mystery-Serie von 1993 bis 2002 und 2016 bis 2018. Produziert vom Sender Fox. Erdacht von Chris Carter. Musik Mark Snow. Alle Staffeln und Filme physisch erhältlich. Akte X, die unheimlichen Fälle des FBI, wurde schnell zu einem prägenden Meilenstein im Genre Mystery, Science Fiction und Thriller. Im Zentrum stehen die FBI-Agenten Fox Mulder und Dana Scully. Während Mulder an außerirdische Phänomene und verdeckte Regierungsverschwörungen glaubt, vertritt Scully als sachlich distanzierte Wissenschaftlerin einen skeptischen, analytischen Ansatz. Diese Gegenüberstellung schuf eine spannende Dynamik, die der Serie ihren unverwechselbaren Charakter verlieh und sie zu einem Must-Have im Abendprogramm machte. Die Serie beeindruckte durch ihre clevere Mischung aus in sich abgeschlossenen Monster-of-the-Week-Episoden und einem übergreifenden, vielschichtigen Handlungsbogen, der sich einer mysteriösen Verschwörung rund um außerirdische, geheime Experimente und undurchsichtige Absprachen bediente. Dieser hybride Erzählstil eröffnete dem Publikum eine neue Art des Geschichtenerzählens, bei der einzelne Episoden einerseits Spaß und Nervenkitzel boten und gleichzeitig der stetig wachsende Serienmythos zur kontinuierlichen Spannung beitrug. Über den reinen Unterhaltungswert hinaus hat Akte X die Serienlandschaft nachhaltig beeinflusst. Mit ihrer innovativen Erzählweise und atmosphärischen Bildsprache legte sie den Grundstein für moderne Serien, die komplexe, übergreifende Narrative und Charakterentwicklungen in den Vordergrund rückten. Die Kombination aus Fakten und Fiktion eröffnete dem Genre neue Dimensionen und ermunterte nachfolgende Produktionen, ähnliche Hybridformen zwischen Mystery, Horror und Science Fiction zu erkunden. So, zurück. Alle sind im Bilde. Und wir stürzen uns jetzt direkt mal auf das Intro. Das Visuelle ist ja schnell erzählt. Ja,
dann würde ich sagen, machen wir das doch.
Also Akte X glänzt ja jetzt nicht mit einem überbordenden visuellen Zusammenschnitt aus der Serie. Es ist relativ ruhig und langsam, besteht aus so Überblendungen. Es beginnt halt mit dem großen X, das so im Zwielicht beleuchtet wird, The X-Files im Original natürlich. Und dann sehen wir schon, worum es eigentlich innerhalb der Serie gehen wird, wenn man den roten Faden so verfolgt. Wir sehen eine verschwommene Aufnahme eines UFOs, dieser typische umgedrehte Teller. Also einfach das Klischee überhaupt. Und das Bild springt so ein bisschen näher, wird aus verschiedenen Einstellungen gezeigt. Und natürlich, wie man es eben so kennt, verschwommen, dass man nicht genau erkennt, ist das jetzt ein echtes Bild oder nicht, wie das halt so ist. Und dann gibt es so ein paar, ja, so computerhafte Lichteffekte, eine Kugel mit Blitzen heraus, wie nennt man es, diese Tesla-Kugel, glaube ich, ja? Nennt man das, glaube ich.
Fast den richtigen.
Ja, und dann ein Schreckensgesicht, was sich etwas nach oben und unten verzerrt, bläulich eingefärbt, damit man auch weiß, es gibt Schrecken und Horror in der Serie zu sehen. Und dann gibt es einen schriftlichen Hinweis, Paranormal Activity. Und dann sehen wir auch schon die Hauptdarsteller mit ihren Ausweisen präsentiert. Es geht also um Agenten des FBI. Zuerst wird uns David Duchovny präsentiert und dann Gillian Anderson, auch ihr Ausweis. Und dann sehen wir die beiden schon auch so in so Fotos, die so ein bisschen Bewegung vortäuschen, weil es immer wieder das nächste Bild eingeblendet wird, wie die beiden mit Waffe und Taschenlampe in einen Raum betreten und dort irgendetwas sehen, was uns nicht gezeigt wird. Und dann stürzt schon eine schemenhafte menschliche Gestalt in den Hintergrund einer Hand, die vielleicht von einer Wärmebildkamera aufgenommen worden ist. Und dann sehen wir schon den Namen des Schöpfers der Serie, Chris Carter. Und eine diffuse Landschaft in Abendstimmung, also nur so eine Silhouette eines Berges. Und dann den großen Satz, The truth is out there. Und dann war es das auch schon mit dem Visuellen des Trailers. Und man kann jetzt schon über die Musik sprechen. Weil viel ist visuell ja nicht erzählt worden.
Das stimmt. Aber im Zusammenwirken Bild und Ton, Musik, da passt es da, da sitzt es, da hat es die Wirkung, die Serie so berühmt gemacht hat. Und die Serie so angeschoben hat. Wir analysieren das getrennt, aber man sieht und hört es ja immer zusammen. Und wenn es wirklich so zusammenläuft, dass man gar nicht erstmal drüber nachdenkt, über Bild auf der einen und Ton auf der anderen Seite, dann stimmt es einfach. Max Snow und Chris Carter haben ja auch wohl sehr intensiv zusammengearbeitet bei der Entstehung der Serie Akte X. Mhm. Und ich meine, das merkt man auch. Das Intro ist aus einem Guss. Und Max Snow kennen wir auch aus unserem Podcast, denn der hat zum Beispiel auch die Musik geschrieben zu Hart aber herzlich. Mhm. Er hat geschrieben Musik auch zu Starsky and Hutch. Und ich glaube nicht alles, aber einiges. Falcon Crest ist auch von Max Snow. Mhm. Und ganz viel anderes noch. Ist nicht zufällig, dass er so gefragt war. Und er hat eben auch hier mit Akte X ein ganz großes Fernsehkino abgeliefert. Und das sieht man, Quatsch, das hört man auch in der Musik. Ich habe jetzt ab und zu jetzt schon mal und auch zu Beginn dieser Folge das hier eingespielt. Ja, das ist das Intro, nein, das ist eine nachempfundene Version des Intro-Intros, des Intros von Akte X. Und ich will mal so ein paar Sachen, so ein paar Elemente des Intros zeigen, wie da die Musik gestrickt ist, dass sie eben diese Wirkung hat, die sie hat. Denn ja, das Intro von Akte X, das ist ein bisschen fremd, es ist sehr schwer zu fassen, die Atmosphäre, es ist eine gewisse Bedrohung, eine Bedrohlichkeit da drin und wie ich meine auch eine Einsamkeit, eine Kälte, eine Weite in diesem Intro drin, die das Ganze so unmenschlich, so jenseitig macht. Mhm. Ja, wenn man versucht, das so ein bisschen in Worte zu fassen, wie dieses Intro klingt und wer es sich anhören mag, um das nachzuvollziehen, was wir hier so erzählen, der hat das vielleicht schon getan oder könnte es jetzt noch mal einschieben.
Die Sollbruchstelle, Da wir das Musikstück aus rechtlichen Gründen nicht in Gänze spielen dürfen, verlasst ihr kurz den Podcast, hört euch das Ganze im Internet an und kommt dann bitte wieder zurück.
Und ja, woraus besteht denn dieses Intro? Zum einen aus dem Intro-Intro. Wir haben das Element Orgelton oder Orgelpunkt auch genannt. Dann haben wir das Element gepfiffene Melodie. Mhm. Und wir haben das Element einer, ja, wieder sich wiederholenden Begleitfigur, einer repetitiven Begleitfigur eines Arpeggios. Diese Elemente will ich so ein bisschen mal hier deuten. Intro, Intro. Hört gerne in alte Folgen von uns rein. Intro, Intros hatten wir in der Folge zu Hart aber herzlich zum Beispiel. Oder bei den Simpsons. Geht's auch mit einem Intro-Intro los. Also einem ganz eigenen, ganz kurzen Sound, mit dem das eigentliche Intro anfängt. Deswegen haben wir es Intro-Intro genannt. Und hier bei Akte X geht es auch mit einem Intro-Intro los, auf dem sofort die Begleitfigur anfängt, die sich dann durch das ganze Intro zieht. Ja, zu Beginn steht ein dumpfer Schlag, verbunden mit einem Rauschen. Buff. Ich habe mal auch eine eigene Version gemacht. Dieser Schlag hört sich so an, ein dunkler, dumpfer, bassiger Schlag und danach ein Rauschen. Das hatte ich ja eben auch schon öfter verwendet. Und was bei Akte X der Fall ist, da beginnt auch gleich diese Begleitfigur, auf die ich gleich noch genauer eingehe. In meinem Beispiel klingt das so. Ja, am Anfang dieses Buff-Intro-Intro und dann beginnt die Begleitfigur. Und bei Akte X klingt es im Original eben so. Ja, und dieses Intro-Intro bringt immer schon Atmosphäre rein. Manchmal reicht schon das Intro-Intro, um zu sagen, es ist die und die Serie. Und ja, das wirkt vielleicht auch so ein bisschen unterbewusst, ne? So ein ganz kurzer Sound am Anfang.
So ein Wiedererkennungseffekt, ne?
Ja, ja, der schon, ja, das Herz öffnet für das Intro und das Intro öffnet dann alles für die Folge. Und ja, also auch hier ein Intro-Intro. Bei Akte X, dumpfer Schlag, gefolgt von Rauschen. Und das nächste Element ist diese Begleitfigur.
Ja.
Die hat es in sich. Die ist tricky. Im Grunde ist das erstmal ganz einfach, nämlich ein einfaches Arpeggio, sagt man, ein Dreiklang, A-Moll in dem Fall. Das könnte erstmal ganz banal und langweilig sein. Ich habe das mal auch so geschnitten, dass ich den letzten Ton, dieses Ba-ba-ba-bam, weggenommen habe. Denn dieser letzte Ton, die sogenannte kleine Sechste, die ist die Würze da drin. Die bringt die Stimmung da rein. Und wenn man die wegschneidet, dann klingt das Ganze ganz anders und ganz banal. Und das habe ich auch gemacht und weggeschnitten. Ja, ist dann nicht besonders aufregend. Nee. I work all night, I work all day to pay the bills. Ja, aber was man eben gemacht hat, oder beziehungsweise Mark Snow gemacht hat, er hat an dieses Bababam einen weiteren Ton drangehängt, die sogenannte kleine Sechste, etwas höher als der letzte Ton. Und dann klingt das Ganze viel, viel atmosphärischer. Man könnte auch von Seufzermotiv sprechen, das wir bei Monk thematisiert hatten. Ja, das Ganze klingt viel melancholischer und sehnsüchtiger und sehr viel schwerer fassbar atmosphärisch. Und das ist hier ganz entscheidend und gibt dem Ganzen die Stimmung, die das Intro so prägt. Und man könnte es auch jetzt aus musikalischer Sicht noch sagen, wenn man nur diese Version nimmt, die so, ja, viel einfacher klingt. Das ist immer nur der Grundakkord. Aber wenn der weitere Ton, die kleine Sechste, wenn die dazukommt, dann geht es über diesen Grundakkord, über die Grundtonart hinaus. Und das ist, glaube ich, für die ganze Serie, für die Musik des Intros ganz entscheidend, dass es nie eine Stabilität gibt, sondern dass das Ganze sich immer wieder öffnet, weitet. Und ich sage es extra so, weil man damit schon so, ja, auch ausdrücken kann, was eben die Serie grundsätzlich auch ausmacht. Ja, das Weiten in Sphären, die unbekannt sind. Mhm. Also hier nicht der reine Grundakkord, bop, 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 sondern als Ton kommt zusätzlich dazu, der diesen Grundakkord öffnet. Ja, es wird fast schon melodiös an der Stelle. Und dieses Öffnen, dieses Weiten, das merkt man auch an anderen Stellen. Nämlich, wenn es dann weitergeht, wird ab und zu etwas reingepfeffert. Nämlich, Fachbegriff, eine None, kleine None oder eine kleine Sekunde. Das habe ich auch mal als Beispiel hier, damit klar ist, was gemeint ist. Es ist ja nicht jeder studierter Musiker, muss auch gar nicht sein, soll auch gar nicht sein. Ich sag mal, wenn die Stelle kommt. Da. Ba, ba. Der Ton gehört auch nicht zur Grundtonart. Ba. Ja, der ist etwas höher als der Grundton. Das heißt, diese kleine Sechste bei dieser Begleitfigur und diese ab und zu reingepfefferte None, die geben dem Ganzen eine Würze, die die Grundtonart in Frage stellt, die das Ganze weitet. Ganz speziell diese None und die Sechste. Wenn man die zusammenhört, zusammenbringt, ergeben die einen Tritonus. Du erinnerst dich?
Ja. Mhm.
Letzte Folge mit Simpsons, Tritonus im Intro und so weiter. Ja, das ist ein Zusammenklang, der schon sehr schräg klingt. Die Töne kommen nicht genau miteinander, aber kurz nacheinander. So, na, diese Tritonus-Wirkung, die ist so hintergründig da. Aber das ist jetzt schon sehr speziell. Auf jeden Fall diese Begleitfigur. Ba, 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 ba. Das ist der Grundakkord, der durch weitere Töne geöffnet und geweitet wird. Ja. Ja, was haben wir noch im Intro? Neben Intro und Begleitfigur. Ba, 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 ba. Und das dritte Element, das ganz wichtig ist für den Gesamtsound, wäre der Orgelton. Auch genannt Pedalton. Und ein Orgelton ist ein tiefer Ton, der sich über längere Zeit in einem Bassinstrument durchzieht und auch bestehen bleibt, wenn über dem tiefen, langen Basston, Orgelton Dinge passieren, wo sonst der Bass eigentlich mitgehen würde. Ja, wenn die Harmonik sich ändert, wenn die Melodik entsprechende Wechsel vielleicht erfordert. Bei einem Orgelton bleibt der tiefe Ton immer gleich. Und so ist es auch bei Akte X, wenn wir mal reinhören.
Da ist immer das tiefe A zu hören. Und es geht immer so weiter, egal was die Melodie macht oder die Begleitung.
Und ja, wenn etwas immer gleich bleibt, obwohl etwas anderes sich verändert und entwickelt, dann hat das schon so eine gewisse, ja, ist das schon ein bisschen unheimlich, so ein bisschen unfasslich, so ein bisschen mysteriös. Und das passt ja sehr gut zu Akte X. Und diesen Effekt des Orgeltons, der wurde in der Musik schon lange genutzt. Und da habe ich auch mal Beispiele rausgesucht, um diese Wirkung auch mal zu zeigen in den anderen Zusammenhängen. Und das erste Beispiel wäre von den Beatles, von ihrem Album Revolver mit einem wunderschönen Schwarz-Weiß-Cover, das gezeichnet wurde von Klaus Voormann, einem ganz tollen Bassisten, der mit allen Beatles gearbeitet hat und der auch Trio produziert hat. Ja, er war auch Grafiker. Und auf diesem Album ist der Titel Tomorrow Never Knows. Der dauert so knapp 3 Minuten. Er ist auch ein bisschen psychedelisch, denn die Beatles hatten vorher schon so ihren Horizont erweitert. Auf verschiedenste Art. Und ja, Tomorrow Never Knows. Ein Orgelton, ein tiefer Basston von vorne bis hinten.
Boah, das ist er, der geht immer durch.
Und das geht immer so. Ich springe jetzt mal ein bisschen weiter im Stück und es hört dann auch damit auf. Also von vorne bis hinten, dieser...
Hat ein bisschen was von der Kreissäge.
Ja, weil das liegt an der Wahl des Instruments. Hier haben sie, glaube ich, eine Sitar eingebaut. Ja, eine Sitar. Wow, wow, wow. Ja, und je nachdem, was gerade so vor dem Fenster passiert, man Baustellen geschädigt ist, dann durchaus die Kreissägen-Assoziation, also die Verbindung. Anderes Beispiel. Ich hatte gerade Tschaikowski gehört, 6. Sinfonie. Und da ist im ersten Satz ein Orgelton über 2 Minuten und 20 Sekunden. Unglaublich lang. Auch hier eine sehr dramatische Wirkung, eine sehr beharrliche, eine sehr steigernde Wirkung. In dem Fall ist es, glaube ich, ein Fis. Ist es ein Fis? Ja, ein Fis. Und es geht immer weiter. Das ist eine tolle Aufnahme vom Sinfonieorchester des Hessischen Rundfunks. Und immer ist das Fis im Untergrund. Bis es irgendwann nach 2 Minuten 20 Sekunden aufhört. Oder noch ein anderes Beispiel, kommen wir wieder zurück zum Thema Serie. Sherlock, das Sherlock-Intro mit Cumberbatch und Freeman. Das ganze Intro hat durchgehend einen einzigen Basston. Das ganze Intro dauert 40 Sekunden und die ganze Zeit ist der Basston A die einzige Bassnote, der einzige Basssound, der zu hören ist. Ja, das mal so als Beispiele dafür, wie Musik mit einem Basston eine ganz eigene Wirkung hat, etwas ja, Unnachgiebiges hat.
Und so ist es. Eigentlich gibt es ja einen Basston, also so kenne ich das ja, einen Rhythmus vor, ne?
Ja, je nach, muss nicht. Also wenn der Basston.
Ja, muss nicht, aber normalerweise verstehe ich das so. Und wenn jetzt so ein Ton durchläuft, hat er ja keine Rhythmik an sich, sondern es ist quasi dann nur ein durchgehender Fluss.
Ja, so ist es meistens dann auch. Ne? Also Basston, Orgelton kommt ja von der Orgel, der Kirchenorgel. Ne? Wenn der Organist einen Fuß aufs Pedal stemmt und dann aufgrund eines Krampfes nicht mehr hochkommt, dann geht der Ton die ganze Zeit weiter. Und so wird es dann auch gespielt, auch ohne Krampf. Ne? Fuß aufs Pedal, tröt und dann geht es oben in den Händen oder mit dem rechten Fuß auch weiter. Und ja, und mit einem in der populären Musik, in der keine Orgel ist, dann nimmst du andere Instrumente. Hier bei Tschaikowski war es der Kontrabass und die Pauken dabei. Und in der Rockmusik oder Popmusik, da hast du dann meistens den E-Bass als entscheidendes Instrument, der dann ja meistens auch recht einfache, ja, Groove mag man dann gar nicht sagen, Rhythmen spielt, vielleicht nur einen Ton immer wiederholt. Man kann den Orgelton auch rhythmisch mehr gestalten. Ja, bom, 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 bom. Das würde auch gehen. Wäre auch immer noch ein Orgelton, nur eben ein bisschen rhythmischer. Und das würde auch gehen. Auf jeden Fall ändert er die Tonhöhe nicht und hat dadurch natürlich was Bezwingendes, was Einnehmendes, was Hypnotisches auch. Ne? Es zieht einen so ein bisschen kreiselnd in seinen Bann, wenn Melodie und Harmonik sich verändern, aber der Bass immer dasselbe macht und es nicht ändert. Das hat ja schon ein bisschen was ja, Irreales eventuell, also ein bisschen was Schwergreifbares. Und, ja, und diesen Effekt, der wird hier auch genutzt. Ja, und was passiert denn über dem Orgelton hier, über dem A bei Akte X? Ja, wir haben zum einen wie gerade schon gezeigt, diese Begleitfigur. Ba, 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 ba. Oh, Begleitfigur ist eigentlich auch schon untertrieben, ja, durch diese Nebenmelodie, diese sich wiederholende Nebenmelodie. Wir haben aber dann noch diese Hauptmelodie, diese gepfiffene Hauptmelodie. Und die hat so eine, widersprich mir, wenn du das anders empfindest, so eine jenseitige Wirkung, dass sie ja für dieses Intro die absolute Trumpfkarte ist. Natürlich auch in Verbindung mit den anderen klanglichen Ebenen, aber die ist an sich schon wirklich sehr, sehr
diese gepfiffene griffig. Melodie ist auch wirklich der Wendepunkt gewesen in der Entstehung des Soundtracks. Mhm. Also ich hatte nämlich gehört, dass es am Anfang wohl sehr schwierig war, Chris Carter zu überzeugen. Also die ersten Versuche von Snow wurden frustriert abgeschmettert. Dann kam er, weil du es ja auch gerade schon erwähnt hattest, mit diesen Arpeggien daher, dass er über ein Echo-Gerät hat laufen lassen. Da wurde Carter zum ersten Mal hellhörig und diese unheimliche Melodielinie hat dann länger gebraucht, bis er eben die Idee hatte, dass seine Frau Glynn die Melodie, wie sagt man, gepfoffen hat.
Gepfoffelt.
Und das Ganze wurde natürlich dann noch durch einen Synthesizer gedreht. Ich habe sogar die Bezeichnung gefunden, du kannst da wahrscheinlich mehr mit anfangen, eines Ensoniq Proteus Synthesizer Moduls. Und das Ganze noch verdoppelte. Und das war dann als Beispielmusik bei Fox überhaupt nicht angekommen. Also die fanden das erstmal gar nicht ansprechend. Aber da Chris Carter überzeugt war und Mark Snow nun auf dem richtigen Weg war, wurde das wirklich zum Schlüsselelement dieser neuen Serie. Ob man jetzt wirklich in der Endversion, ob das immer noch seine Frau ist, das weiß ich nicht.
Ich habe gelesen, er hätte das Pfeifen der Frau gesampelt. Wobei das vielleicht sprachlich auch nicht ganz genau war und er hat selbst gepfiffen und das gesampelt. Auf jeden Fall war es die Frau. Und ja, und das Pfeifen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also ich will da bei dieser Melodie zwei Elemente hervorheben. Dass sie gepfiffen ist und dass sie immer ein Pitch-Bending hat. Jedenfalls bis zur Staffel 7. Bei 8 und 9 war das nicht mehr. Also Pitch-Bending heißt, dass der Ton immer verändert wird in der Tonhöhe, gebändet, gebeugt wird. Und wenn man ganz genau hinhört, dann merkt man, dass das hier der Fall ist, dass die Töne immer etwas von, die gepfiffene Töne, immer etwas von unten angeschliffen werden. Wah, 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 wah. Es ist schwer zu hören, die Wirkung ist da, aber ob man das jetzt analytisch, ich sag's einfach.
Man merkt einfach, dass es hört sich nicht wie ein reines Pfeifen an.
Ja.
Ne? Also es ist eine Art von Bearbeitung drüber, das hört man.
Ja.
Und dadurch wird es ja auch ein bisschen, ja, vielleicht auch wirklich ein bisschen unheimlicher, jenseitiger, mysteriöser. Und das soll ja die Wirkung sein.
Genau das ist es. Und wenn man Synthesizer-Töne nimmt und oder überhaupt Töne nimmt und die sind gerade bab, von hinten bis vorne bab, bab, dann klingt's mechanisch, dann klingt's steril. Aber wenn ich das Ganze so ein bisschen bände, also wenn die Töne in sich beweglich sind, dann wird's menschlicher. Denn die menschliche Stimme ist ja auch nicht, dass wir immer auf der gleichen Tonhöhe sprechen, denn das wäre dann das typische Beispiel für Roboterstimme. Die menschliche Stimme ist immer in ihren Tönen in Bewegung. Da ist kein Buchstabe, den man spricht, kein Wort, das man spricht, genau auf derselben Tonhöhe. Und das ist hier dann auch reingebracht worden in diesen, ja, gepfiffenen, aber doch mit synthetischem Klang versehenden Anteil, ist dieses Bending reingebracht worden, dieses Anschleifen der Töne von unten. Und das ist ganz wichtig für die Wirkung hier. Und ich gehe gleich nochmal drauf ein, was denn in Staffel 8 und 9 passiert ist. Da hat man das Bending nämlich fast ganz rausgenommen. Was ich für einen Fehler hielt, ja. Aber dieses Bending ist, ich habe das hier nochmal als Beispiel, das ist ganz entscheidend für die Wirkung dieser gefoffelten Melodie. Oui, 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 oui. Immer so ein bisschen von unten, jeder Ton. Ja? Der beginnt immer etwas tiefer, als er dann im Endeffekt ist, jeder Ton. Oui, 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 oui. Und das Pfeifen wollte ich noch hervorheben. Warum ist das Pfeifen so wichtig oder so interessant, so wirkungsvoll? Und da sind wir wieder bei Star Trek, zum Beispiel bei Deep Space Nine. Gepfiffene Melodien oder Melodien gespielt mit einem Blasinstrument sind in der Filmmusik, in der Seriemusik oder auch in der Schlagermusik häufig in ihrer Wirkung verbunden mit Weite, Einsamkeit, Sehnsucht. Ja, das haben wir auch schon gezeigt bei Deep Space Nine zum Beispiel. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass das Gepfiffene hier genau die richtige Entscheidung war. Ich habe mal Beispiele rausgesucht für andere Stücke oder auch Intros, wo ein Blasinstrument oder, da will ich das Pfeifen als Blasinstrument mal jetzt nehmen, ne, wo ein Blasinstrument, und die Lippen sind dann auch eins, eine Rolle spielen. Da hätten wir zum Beispiel hier, ach ja, hier hätten wir ja Deep Space Nine, ne? Die einsame Trompete in der Weite. Ganz ähnlich am Schluss von den Waltons. Oder auch am Anfang von den Waltons, nicht nur am Schluss. Oder in, auch Weite. Wir haben auch letztes Mal schon gezeigt, die Waltons, da geht es ja auch um das Leben in der Weite des Landes. Ganz ähnlich bei Karl May. Da kommt auch das Blasinstrument, nämlich die Mundharmonika. Auch hier der Effekt Sehnsucht, Aufbruch ins Unbekannte, Melancholie. Bevor ich zum nächsten Beispiel komme.
Immer ein Gefühl was von Einsamkeit, ne?
Ja.
Man assoziiert ja immer nur eine Person, die dieses Geräusch macht.
Ja.
Also man hat dann vor Auge, da ist eine Person, die macht das und die ist jetzt in dieser Klangumgebung allein.
Ja.
Ist es dann eben wie so eine Stimme, die uns was vielleicht sagen will, was wir aber gerade nicht verstehen, weil das sind ja nur Pfeiftöne.
Ja. Ne? Oder wenn ich nochmal die Beispiele, wenn ich nochmal nach Deutschland gehe, ganz am Schluss von Praxis Bülowbogen. Eigentlich Praxis Bülowbogen, eine humoristische Serie mit Berliner Lokalkolorit Günther Pfitzmann, aber eine unglaublich traurige, sehnsüchtige Titelmusik. Also habe ich nie verstanden. Ich fand sie aber immer schon ganz, ganz toll. Übrigens von Jürgen Knieper, der zum Beispiel auch die Musik geschrieben hat zu Scheibenwischer, der Satire-Sendung, Kabarett-Sendung, Dieter Hildebrand. Oder zu Lindenstraße. Die war auch von Jürgen Knieper. Ja, hätten wir jetzt noch was? Ah, natürlich, natürlich. Ja, dann kommt dann die Mundharmonika. Ich war noch niemals in New York. Noch einmal voll von Träumen sein. Auch hier wird der gleiche Effekt genutzt. Ja, und das Pfeifen ist, glaube ich, dann nicht zufällig, na, vielleicht ist es zufällig reingerutscht in das Intro, weil die Frau da gerade gepfiffen hat. Aber dass es dann eben diese Wirkung hatte und dass das Pfeifen die richtige Entscheidung war, das war dann ein absoluter Glücksfall. Und ich glaube, das liegt daran, dass das Pfeifen, genauso wie das Nutzen von Blasinstrumenten einzeln gespielt, diese sehnsüchtige Wirkung hat. Ich habe übrigens mal, kann ich mal eben einflechten, ich habe mal ein Intro gemacht für eine Serie, die dann doch nicht entstanden ist. Aber ich hatte schon eine Vorstufe des Intros produziert. Und hatte da auch diesen Effekt genutzt mit dem Pfeifen. Ja, da können wir ein bisschen mehr von spielen, denn die Rechte habe ich. Und das ist nicht in der GEMA gemeldet. Trompete. Ja, und es sollte hier auch der Effekt, der Eindruck entstehen von allein in der weiten Prärie. Und so weiter und so weiter. Und hier ist das Pfeifen gewählt worden und wir meinen, das war eine gute Entscheidung. Ja, das waren so diese vier Hauptmerkmale der Intro-Musik, die ich hier vorstellen wollte. Intro, Orgelton, gepfiffene Melodie mit Bendings immer von unten und dann diese sich wiederholende Figur, das Arpeggio, was immer durch die kleine Sechste noch in Richtung Sehnsucht und Melancholie gewürzt wird. Ja, weiter zu erwähnen wäre noch, wenig Instrumente sind, jedenfalls in der Urversion, werden da verwendet. Ein paar elektronische Klänge, elektronische Instrumente, aber wenige. Es ist sehr minimalistisch gehalten. In Staffel 8 zu 9 war das dann ein bisschen opulenter. Ja, so kalte Klangfarben auch eher. Das Ganze ist ja nicht warm. Und ja, es hat das Ganze den Eindruck eines, ja, einer kalten, ungewissen Atmosphäre, in der man sich irgendwie zurechtfinden muss und in der man zusehen muss, dass man den Bedrohungen irgendwie entgeht. Tempo wäre auch noch zu nennen. Das Ganze ist eigentlich nicht langsam. Ich habe oft gelesen, ja, Intro Akte X ist langsam. Das ist nicht langsam, das ist Tempo 117. Dumm. Dum, dum, dum. Das ist 117, also fast 120. Disco-Beat, 120 ist Modern Talking. You can win if you want, sherry, sherry lady. Das müssen wir aus dem Kopf kriegen jetzt. Das ist eigentlich schon treibend. Aber durch diesen Orgelton und die gepfiffene Töne, die immer von unten erst so ein bisschen angezogen werden, kommt da so eine gewisse Trägheit rein. Also auch hier wieder so ein gewisser Widerspruch. Und so ist es mit dem Tempo, ja, wie im Bereich Orgelton und Melodie. Auch da ist es ja so ein gewisser Gegensatz, der beharrliche Orgelton gegen die sich bewegende Melodie. Und auch hier haben wir eigentlich ein recht hohes Tempo, aber träge, anmutende Bewegungen in der Melodie und in der Harmonik. Ja, vor allem durch den Orgelton, der so ein gewisses Beharrungsvermögen hat und das Tempo hier gar nicht so schnell erscheinen lässt. Aber dieses Unwirkliche passt ja auch wieder ganz toll zur Serie, denn das Unwirkliche ist ja hier das Thema. Ne? Mhm. Und ja, das passt alles von hinten bis vorne in diesem Intro mit diesen Elementen, die zusammen einfach eine Einheit ergeben. Ja, dass wir das so trennen, das machen wir, um das zu verstehen und zu gucken, wie ist es gemacht? Ja, wodurch wird es denn gut? Aber das Schöne an diesem Intro, wie an vielen anderen Musikstücken und Intros auch, alle diese Elemente, die hört man die gar nicht unbedingt raus und die muss man auch gar nicht raushören. Das Wichtige ist, dass das Intro insgesamt, die Musik im Intro insgesamt, als Einheit, als ein gutes Ding wahrgenommen wird, als wirkungsvolle Musik, als wirkungsvolles Intro. Das entsteht aus Video und Musik, aus Akustik und Optik. Und dieses Intro ist einfach sehr, sehr geschlossen. Und ja, und trotzdem, mir haben einige gesagt, die das hören, das Podcast, das wir machen, den Podcast hören. Ich höre Intros jetzt anders. Ich sehe Intros jetzt anders. Mhm. Aber das ist ja dann eigentlich ein ganz schöner Erfolg, ne? Wenn man
ja, klar.
Das eine Wirkung hat, auch auf Intros oder das Hören, Sehen von Intros, die wir noch gar nicht besprochen haben.
Ne? Genau. Ich meine, das haben wir ja schon öfter gesagt, dass ja heutzutage die gerne weggeskippt werden, weil es diese Taste halt gibt bei dem Streamer. Mhm. Eben weil es beim Bingen dann den ein oder anderen stört und denkt, ach, da spare ich mir ein bisschen Zeit. Die kriegen natürlich dann auch nicht Änderungen von Intros mit, wenn sie dann immer skippen. Hm. Und ja, dann das ein oder andere entgeht ihnen dann vielleicht auch. Und auch Akte X hat ja auch im Laufe der Staffeln das Intro immer wieder visuell verändert. Aber eher so aufgemöbelt. Die Grafiken wurden halt ein bisschen besser und hier und da gab es mal kleine Änderungen. Einen Satz habe ich noch unterschlagen. Es kommt auch irgendwann der Schrift zu Government Denies Knowledge. Nachher kamen noch ein paar Sätze mal hier und da hinzu. Das Intro hat sich ja dann auch visuell noch mal verändert. Ab Staffel 8, als Duchovny nicht mehr mitspielte, dann kam Robert Patrick hinzu, wurden die Ausweise, die man sah, halt angepasst. Und Mitch Pileggi als Skinner wird auch eingeblendet. Und in der 8. Staffel stürzt Duchovny dann statt des weißen Schemens selber in die Iris eines Auges, das man nachher ganz naturalistisch sieht, das blinzelt. Dann kurz vor Ende des Intros nochmal. Also hier und da wurde immer wieder was aufgemotzt. Aber der Stil wurde schon beibehalten. Bis zum Ende hin, nicht wahr? Und musikalisch, hast du gesagt, gibt es ein paar Änderungen, ne?
Ja, beziehungsweise in den Staffeln 8 und 9 wurde es ein bisschen anders. Als dann die Staffel 10 dann wieder kam, ja, die Staffel 10 kam nicht wieder, die kam zum ersten Mal, aber nach einer Pause kam ja dann nochmal eine Staffel, nämlich die 10. Da ist man ganz bewusst wieder zurückgegangen zur Musik der Staffeln 1 bis 7. Mhm. Aber Staffeln 8 und 9, die stachen musikalisch etwas heraus. Da hat man doch einiges versucht zu ändern und wie ich meine, nicht unbedingt zum Besten hin. Und dafür spricht ja auch, dass man das bei Staffel 10 wieder rückgängig gemacht hat. Und ich kann auch sagen, was das ist. Nämlich das Bending, was ich ja gerade ansprach. Dieses von unten hochziehen jedes einzelnen Tons. Das hat man in der Staffel 9, 8 auch, aber in 9 noch stärker, hat man das fast ganz weggemacht. Also ich mache noch einmal die Staffeln, das Beispiel aus Staffel 1 bis 7, wie da die Melodie, die gepfiffene Melodie klingt. Und dagegen jetzt Staffel 9, da klingen diese Töne steriler, weil man dieses Anziehen, Hochziehen jedes einzelnen Tons fast ganz
weggewuppt hat.
Weggewuppt hat, so sieht es doch aus. Also Staffel 9. Es ist doch minimal drin, aber ganz minimal ist. Dadurch klingt das viel
staccato-mäßiger, ne?
Ja, statischer, fast schon militärischer. Ja. Ba,
ba, ja. Ba, ba. Wie so Tastendrücke, ne? Wie
ja.
So,
ja.
Ja, man spürt richtig, wie da eine Taste angeschlagen wird.
Und das ist. Das andere hat mir besser gefallen.
Ja, das war organischer, lebendiger.
Ja, ja. Und ja, das hat man dann in Staffel 8 und vor allem 9, ich meine in 8 war es ein bisschen weniger weggewuppt, aber in 9 dann ganz stark.
Ja, wahrscheinlich, weil Robert Patrick mitgespielt hat, der T-1000 aus Terminator 2.
Das könnte es sein. Ja, es hat alles seinen Sinn. Ja, man muss nur hinterkommen und wir sind dahinter gekommen. Was man aber gemacht hat, und das war dann wieder gut, den letzten Ton, den hat man gebeugt, den hat man nach unten runtergezogen. Das war bei Staffel 1 bis 7 nicht. Und in Staffel 8 und 9 klang der Schluss so. Mhm. Kann man das hören?
Ja.
Dieses, dass der Ton so runter sackt am Schluss. Das finde ich dann wieder passend, aber schade, dass man es dann bei der Melodie dann weggenommen hat. Also das war ein Unterschied, oder jetzt schon zwei in den Staffeln 8 und 9 im Vergleich zu den Staffeln 1 bis 7 und 10. Ja, sonst auf der Soundebene hat man einiges gemacht. Es gab immer schon so eine perkussive Hintergrundebene. Die hat man deutlich mehr in den Vordergrund gehoben. Ja, dadurch klingt es so ein bisschen rhythmischer und so ein bisschen, ja, vielleicht so ein bisschen grooviger, ein bisschen stylischer. Und das klingt so. Das war so deutlich nicht zu hören in der Ursprungsversion. Und was hier gemacht wurde, es wurde mehr Hall unterlegt. Wir hatten ja ohnehin schon Hall in der Ursprungsversion. Und Hall ist ja, ne, das Hall ist Weite, Hall ist Raum. Und ja, ein langer Nachhall sagt durch das Ohr dem Gehirn, ja, der Schall ist lang unterwegs. Das heißt, der Raum muss wohl groß sein. Und ja, diese Größe des Raumes, man nennt sie auch Weite, die passt ja sehr gut zu dieser Serie, zum Eindruck und zur Atmosphäre dieser Serie. Es ist ja das Weite, das Unbekannte, das erforscht oder das, vor dem man sich auch schützen muss. Denn aus der Weite wissen wir ja, da kommt ja doch auch Bedrohung zur Erde. Und diesen, den Hall, den hat man noch mehr gesteigert, ja auch hin bis zu Echo-Effekten, sodass man eigentlich gar nicht nur Echo hört, sondern dass man schon meint, dass da mehrere Stimmen nacheinander spielen. So stark ist der Echo-Effekt hier gemacht worden. Das ist hier so viel Hall und dann auch Echo dabei, dass man meint, das sind Stimmen, die sich überlagern. Mach's nochmal. Jetzt wieder. Hat man sehr stark nach oben gezogen. Es klingt dadurch noch effektvoller, aber vielleicht war das auch schon zu viel. Auch die Pfiffmelodie hat mehr Echo bekommen. Ja, also alles ein bisschen gesteigert, aber das war vielleicht zu viel des Guten und in Staffel 10 ist man dann wieder zurückgegangen zur Ausgangsversion. Ja.
Ja, man wollte ja dann am Ende auch wieder quasi an den Anfang zurück, um ja, die verlorenen Fans zurückzubekommen, die dann doch Staffel 8 und 9 nicht so gutiert haben, wie man sich erhoffte, und ja dann auch zum Ende der Serie geführt haben, zum vorzeitigen Ende. Und ja, ob sie mit Staffel 10 und 11 das Ganze wiederbeleben konnten, können wir gleich noch drüber sprechen. Aber nochmal zurück zu dem Theme, der wurde ja auch, wie ich gelesen habe, immer wieder geremixed. Es gibt ja zig Versionen davon. Also das Stück ist, obwohl es eigentlich so schlicht ist, doch immer wieder neu bearbeitet worden. Jetzt nicht nur innerhalb der Serie. Und 3 Jahre nachdem die Serie herausgekommen ist, haben Chris Carter und der Produzent David Wars ein Soundtrack-CD herausgebracht mit dem Namen Songs in the Key of X. Also in der Art der X-Akten. Darauf findet sich natürlich auch dieser Main-Title, den wir die ganze Zeit gerade besprechen. Und verschiedene Songs von sehr, sehr unterschiedlichen Künstlern. Also da sind Songs drauf von den Foo Fighters, von Sheryl Crow, von R.E.M., Nick Cave and the Bad Seeds und Danzig, Rob Zombie und Alice Cooper. Und die kommen allerdings gar nicht in der Serie vor. Also nur ein paar der Songs kommen darin vor. Und es war halt damals auch Sitte, wenn man eine Soundtrack-CD herausgebracht hat, von einem Produkt, das gar nicht so viel Musik geliefert hat, musste man das ja irgendwie auffüllen. So, da hatte Chris Carter aber jetzt überhaupt keine Lust zu, als sie die Idee hatten, eine CD herauszubringen. Und hatte aber das große Glück, dass er wohl im Laufe der Zeit immer von Musikern angesprochen wurde, die absolute Fans der Serie waren und sich haben inspirieren lassen und Musik dafür kreiert haben, die dann aber tatsächlich nie darin vorkam. Hm. Und diese Songs, ja, damit hat er die CD dann aufgefüllt. Und es ist auch nochmal vom Main-Title eine Version von PM Dawn da drauf. Und das Ganze ist halt wirklich eine Akte X-CD, denn sie hat etwas ganz Besonderes, was nur wenige CDs, glaube ich, bisher gemacht haben. Sie hat Hidden Tracks. Und jetzt, wer sich ein bisschen mit haptischen CDs noch auskennt und was auch heute ab und zu noch gemacht wird, ist, dass der Hidden Track sich ganz am Ende der CD befindet. Nachdem der letzte Song ausgespielt ist, gibt's eine stumme Passage, dass man denkt, die CD ist vorbei. aber das Laufwerk läuft noch. Und manchmal, manche haben das ausgereizt, habe ich schon mal CDs gehabt, nach 15 Minuten kommt auf einmal noch ein Song.
Ja, da kann ich mal sagen, da kann ich mal sagen, ich weiß nicht mal, was es war. Es war, glaube ich, Robbie Williams.
Okay.
Das Beste, also, also meine Frau, wir saßen irgendwie, wir waren noch ganz frisch zusammen und wir hatten irgendwie uns eingekuschelt auf dem Sofa und die CD war durch. Es war nicht besonders hell im Raum, es war Nacht. Ja, und wir dachten, wir duseln so jetzt in die Nacht rein und auf einmal brüllt das Ding wieder los. Das war, da muss ich sagen, da habe ich Haare verloren und im Nachhinein witzig, aber das meinst du, ne, diese Hidden Tracks.
Genau, das ist das, was man wahrscheinlich der eine oder andere schon kennt, weil es wusste oder es ihm passiert ist, wie euch beiden. Aber die Akte X-CD hat etwas ganz Besonderes. Die zwei Hidden Tracks, die es dort gibt, das sind noch mal etwas über 8 Minuten Musik, befinden sich vor Track 1. So, und jetzt kramen vielleicht ein paar dieser CD hervor, die es gar nicht wussten bisher. Wenn ihr die CD in den Computer steckt, könnt ihr leider nicht zurückspulen. Also quasi Track 1 anspielen und dann auf die Search-Taste zurückdrücken, dann spielt das Laufwerk in den Minusbereich nach Track 1. Das kann man nur mit CD-Playern machen, die das anbieten. Also ich habe einen neuen Player vor kurzem gekauft, der kann das zum Beispiel nicht. Nur mein alter CD-Player ist dazu in der Lage.
Hast du
und dann
den
sieht man, wie das Laufwerk, den habe ich noch da, und dann läuft das einfach immer weiter und stoppt bei 8 Minuten irgendwas, dann lässt man es abspielen und hört noch 2 Songs. Und die 2 Hidden Tracks, die sind einmal von Nick Cave and the Dirty Three. Und Nick Cave hat sogar im Booklet das kurz angeteasert, dass es da ein Rätsel auf der CD gibt. Also wer das Booklet liest, ist auch wieder klar im Vorteil. Da steht nämlich als erster Satz im Booklet, auch nur klein geschrieben, Nick Cave and the Dirty Three would like you to know that zero is also a number. Und dann kommt das Tracklisting. So, und das ist halt das kleine Rätsel der CD. Und dann kommt ein Song, der heißt, den kann man mittlerweile auf Spotify auch einzeln runterladen, wer jetzt die CD nicht besitzt oder die nicht mehr so abspielen kann. So, das ist jetzt sehr schwierig zu lesen. Time Jesum Transe Untum et Non River Tum. Also irgendwie leicht lateinisch anmutend, aber auch englisch. Übersetzt aber in etwa, fürchtet die Ankunft von Jesus, denn er wird nicht zurückkehren. Und dann gibt es so einen typischen Nick Cave Song, ist auch der längste, 6,5 Minuten knapp. Wir wurden in den Wald gerufen und wir gingen hinunter. Ein Wind wehte warm und eloquent. Wir waren auf der Suche nach den Geheimnissen des Universums. Und wir haben Dämonen zusammengetrieben und sie gezwungen, uns zu sagen, was das alles bedeutete. Wir haben sie an Bäume gebunden und zerlegten sie einen nach dem anderen. Und auf ein Stück Papier schrieben sie diese Worte, und während wir sie lasen, brach die Sonne durch die Bäume. Fürchte dich vor dem Weg Jesu, denn er wird nicht zurückkehren. Und so weiter und so weiter. Und danach gibt es dann The X-Files Remix von den Dirty Three. Und das hört sich dann so an. Ich lasse mal im Hintergrund vom Handy laufen. Auch eher so das Kreissägenmotiv wurde hier verwendet. Und das läuft so länger durch. Das ist auch ein Track, knappe 3 Minuten. Und Nick Cave hört sich dann so an. Und sehr typisch Nick Cave. Erkennt man direkt wieder. Und er erzählt uns seine Geschichte. Und somit hat eben diese Akte X-CD auch ein kleines Mysterium, was ja sehr gut passt zu der Serie. Eine schöne kleines Gimmick hat mich damals sehr erfreut, als ich das herausgefunden habe.
Gut, dass dein CD-Player das kann.
Genau, und es gibt ein Gerücht im Netz, aber ich glaube, es ist nur ein Gerücht, dass sich irgendwo noch eine dritte Version auf der CD befindet von dem Thema der Serie, aber ich wüsste nicht wo.
Man muss ja noch Ziele haben.
Ja, und wie gesagt, das sind nicht nur inspirierte Songs, sondern der Song Red Right Hand läuft in der Folge Seilbahn zu den Sternen. Und dann habe ich herausgefunden, Francie, die Figur, hört Hepcat Helm in seinem Atelier an, kurz bevor er getötet wird. Und in Tempus Fugit Teil 2, da ist auch ein Song von der CD zu hören.
Damit wären wir auch wieder bei unserem neuen Vorhaben, nämlich diese Tracks im Stil der Serie, das wollen wir ja auch machen. Ne? Wir wollen ja Serienmusik verpassen, Serienintro-Musik verpassen, die bis jetzt noch kein Intro haben. Ist ja im Prinzip derselbe Ansatz. Ne? Also
Songs in the Key of X.
Ja.
Einmal wurde es übersetzt, Songs in der Tonart unbekannt.
Und bei uns wäre das dann auch. Wir machen demnächst jetzt in der nächsten Folge ein Intro in the Key of ...
David Walsh, der Produzent, hat auch im Klappentext geschrieben, wir hoffen, dass diese Lieder ihre Sinne und ihren Geist auf die gleiche Weise erobern werden, wie die X-Files es geschafft haben, den Zeitgeist dieses ängstlichen, befallenen Zeitalters einzufangen. Und es gibt auch einen längeren Text noch von Chris Carter, der eine lustige Anekdote geschrieben hat. Also er ist anscheinend schon immer auch sehr musikverrückt gewesen. Und er hatte als Jugendlicher CDs oder wahrscheinlich LPs, denke ich mal. Ja klar, er spricht von Alben. Ein Steppenwolf und Led Zeppelin Album klauen wollen vom Kmart. Und wurde da angestachelt von seinen, sagt er, diebischen Klassenkameraden. Und als er endlich den Laden verlassen hat mit seinem Diebesgut, musste er feststellen, dass in der Zwischenzeit sein Fahrrad gestohlen wurde. Und quasi das Fluchtfahrzeug nicht mehr vorhanden war. Und er schreibt noch eine ganze Menge darüber, wie es zu dieser CD gekommen ist. Es gab nachher noch eine zweite Compilation, die wurde auch noch mal mit inspirierten Songs herausgebracht. Und ja, das war es eigentlich mit der Musik, die um diese Serie herum entstanden ist.
Ich will an dieser Stelle mal eben ein Keyword einbauen, um zu überprüfen, ob mein Zahnarzt bis zu dieser Stelle auch wirklich gehört hat. Ja, also wenn er das jetzt hört, dann müsste er jetzt, sagen wir mal, das Stichwort ist Wurzelspaß. Wurzelspaß, wenn er das Stichwort weiß, dann weiß ich, er hat bis hierhin gehört. Ja, und Mark Snow war ja auch kein Unbekannter, der auch gerne was geschrieben hat zu Serien, die so ein bisschen im Bereich Mystery unterwegs waren, wie Ghost Whisperer oder Twilight Zone oder Smallville oder...
Ja, Twilight Zone zum Beispiel ist auch die Inspiration von Chris Carter für die Serie. Also, wenn man jetzt sagen will, Akte X hat diese ganzen Serien dann losgetreten, die danach kamen, hat Twilight Zone das quasi ja schon viel, viel früher gemacht mit dieser Art Stories. Und es hat einfach lange gedauert, bis jemand das in die Moderne geholt hat nochmal und was Neues versucht hat. Und Chris Carter nennt eben auch Twilight Zone als Inspirationsquelle. Mhm. Aber wir haben es ja gerade schon mal kurz erwähnt, dass die Serie halt leider nicht die Qualität so wirklich gehalten hat von Staffel zu Staffel. Also ich selber muss auch sagen, retrospektiv betrachtet, ich war immer ein Fan von den Monsters of the Week Folgen.
Ja.
Ja, warum heißen die so? Weil das waren einfach abgeschlossene Folgen, wo es dann meistens so in die Gruselrichtung ging. Also wirklich urbane Monster wurden heraufbeschworen, bekannte Figuren, auch wie der Werwolf kam vor. Und das waren dann in sich abgeschlossene Episoden, selten mit einer Fortsetzung, außer eine Figur ist so richtig in der Gunst der Fans gestiegen, dann kamen die halt auch nochmal vor. Oder es wurden auch realistischere Horrorszenarien heraufbeschworen, wie diese unheimliche Familie im Wald, die Kannibalismus betrieben hat. Eine Folge, die sogar teilweise zensiert wurde und erst später oder manchmal gar nicht mehr gesendet wurde, weil sie dann für die damalige Zeit zu brutal war. Heute wird da sich keiner mehr drüber aufregen. Nach Serien wie The Walking Dead ist das quasi alles schon abgeflacht und gar nicht mehr so provokant wie damals. Aber das waren einfach die Folgen, die am meisten Spaß gemacht haben, weil mich hat auch irgendwann dieser rote Faden zu sehr verwirrt.
Ja.
Am Anfang war man so gespannt, wo führt das hin, wo sind die Verschwörer, wo sitzen die, wer sind diese ganzen Leute, die man auf der Reise kennenlernt, den Cigarette Man und Deep Throat und wie sie alle heißen. Aber irgendwann hat man das nicht mehr so richtig zusammenwursteln können und war eher verwirrt und manchmal auch gelangweilt, wenn man wusste, oh, das ist jetzt schon wieder so eine Folge, da geht's nur um den roten Faden und irgendwie bin ich nicht mehr so ganz bei der Sache und freue mich doch wieder auf so eine Einzelfolge. Und auch da gab's sogar mal welche, die rausgefallen sind, die humoristischer waren als andere. Und natürlich war auch immer ein schönes Spiel mit dem Umstand, dass die beiden Ermittler, die ja so unterschiedlich waren, wie das ja gern gemacht wird und als Team funktionieren müssen, ob zwischen den beiden mal irgendwann was läuft. Und da gab es halt immer wieder Anspielungen, die Spaß gemacht haben und wusste, nee, die werden nie zusammenkommen. Das wird einfach so ein Ding bleiben in der Serie, dass die beiden eigentlich ganz nah zusammenarbeiten, aber kein Pärchen werden. Was dann irgendwann auch gebrochen wurde in den Nachfolgestaffeln. Aber das war von Anfang an eigentlich beim Entwerfen der Story Plan, dass das eigentlich nicht geschehen sollte. Aber nachher hat man eben alles versucht, um die Serie wieder zu kitten oder zu einem Ende zu bringen. Aber nichtsdestotrotz war sie ein Riesenerfolg. In der ersten Staffel, glaube ich, noch nicht richtig. Das kam erst nach und nach. Und dann war man sich sicher, man kann weiterdrehen. Und ab der zweiten Staffel war die Serie einfach schon Kult und hat eigentlich genau solche Wellen ausgelöst wie Star Trek. Also es gibt ja auch riesen Fangemeinden, die bis heute alles über Akte X sammeln und veröffentlichen. Es gibt eine Comicserie, es gibt begleitende Romane. Ich habe sogar ein paar davon, entweder die einzelnen Folgen als Roman verarbeitet oder Stories, die nie gefilmt wurden, also ganz frei erfunden, die in dem Kosmos eben spielen. Da wurde alles mögliche auf den Markt gebracht. Und es gibt auch eine deutsche Wikipedia-Seite, das Spookyversum. Oder Augenblick, jetzt muss ich gucken, oder Spookypedia. Jetzt habe ich so viel gelesen. Spookyverse. Das Spookyverse. Da haben Fans wirklich alles zusammengetragen an Fakten, die man sammeln kann. Und sind auch immer noch dabei, das weiter aufzustocken. Also es ist einfach aktuell noch am Laufen. Also ein eigenes Wikipedia. Und da habe ich auch hier und da noch mal ein paar Sachen nachgelesen, um mich auf heute ein bisschen vorzubereiten. Danke dafür. Also wer da sich richtig vertiefen möchte und auch wissen möchte, was noch alles geplant ist demnächst, da wird man bekommt man die neuesten Neuigkeiten präsentiert.
Tun wir dann auch in die Shownotes.
Ja, klar. Interessant ist ja auch, dass die Serie hat ja eben, wie gesagt, viele Serien nach sich gezogen und auch viele Schreiberlinge hervorgebracht. Die besten Folgen waren für mich immer von Glenn Morgan und James Wong, die nachher halt auch sehr bekannt geworden sind. Und auch Vince Gilligan, der nachher Breaking Bad geschrieben hat und Better Call Saul. Also da sind wirklich tolle Leute am Werk gewesen und das sieht man ja auch an der Qualität der einzelnen Episoden. Ich habe mir damals auch von der Zeitschrift aus dem Verlag, von wo auch Movistar her ist, hier hieß es noch Television Sonderband 1 geholt. Da sind die ersten drei Staffeln als Episodenführer drin und alle möglichen Infos zur Serie und auch zum Merchandising. Es ist ja auch damals schon nach drei Staffeln unglaublich viel auf den Markt gekommen. Zum Beispiel auch diese Sammelkarten, diese Trading Cards, was man heute jetzt noch so kennt von Pokémon oder so. Da konnte man sich wohl auch dumm und dämlich sammeln und sehr viel Geld ausgeben. Und natürlich im Zuge dessen ist ja auch überhaupt das ganze Thema paranormale Aktivitäten und UFO-Sichtungen wieder ganz in den Vordergrund gespült worden. Und alle, die bis dato schon irgendwelche Literatur auf dem Markt hatten, haben ihre Bücher natürlich wieder in den Vordergrund gestellt. Ich meine, die sagen ja wahrscheinlich auch noch so Namen was wie Erich von Däniken.
Ja,
oder natürlich. Wie hieß der andere nochmal? Johannes von Butler, glaube ich.
Den kenne ich nicht.
Nee, ja doch, Johannes von Butler hat dann auch so Bücher herausgebracht über das Marsgesicht Und das Marsgesicht ist auch einmal Thema gewesen von einer Folge. Also dieses ganze Thema UFO-Nerds ist dann eben auch nochmal richtig aktuell geworden. Und das ja eigentlich, kann man ja sagen, bis heute, ne?
Ja, ja, das Paranormale, das Nebennormale, das war ja in den 90ern dann auch ein großer Hype. Und ich kann mich erinnern, da gab es doch mit Jonathan Frakes gab es doch eine Serie. Dann wurden so Ereignisse in unserer Welt dargestellt, meistens von vermeintlich normalen Leuten, was denen so passiert ist. Und da musste man dann immer raten, welche von den Fällen waren wirklich so geschehen und welche waren erfunden. Und dann war es natürlich immer ein großes innerer Salo, wenn man das Unwahrscheinlichste als doch angeblich real zur Kenntnis nehmen musste. Ja.
Mhm. Ja. Und Chris Carter hat ja noch zwei Serien weiter produziert, die im selben Universum spielen und wo es auch Überschneidungen gab in den Folgen. Weißt du, wovon ich spreche?
Noch nicht.
Nee? Ah, es gab dann noch parallel laufend die Serie Millennium mit Lance Henriksen als Hauptcharakter. Und er hatte dann auch irgendwann einen überschneidenden Auftritt in einer Folge der X-Akten, und zwar in Staffel 7, Folge 5, Millennium, passenderweise genannt. Und da wollte man die nach drei Staffeln eingestellte Serie Millennium zu einem Ende bringen, weil die hatte kein richtiges Ende bekommen, weil sie dann doch nicht so erfolgreich war, auch ein bisschen zerfaserte. Also es gab drei Staffeln mit 67 Episoden, und Frank Black, so heißt der Charakter, von Lance Henriksen gespielt, ja, war so eine Art Medium, ja, ein Profiler. Und ich fand die auch sehr, sehr spannend, die hat mir total viel Spaß gemacht, aber die hatte das gleiche Problem wie Akte X. Ab der dritten Staffel irgendwann zerfaserte dieses Ganze und man kam nicht mehr so richtig hinterher und die Spannung ließ irgendwie nach. Es wurde einfach zu viel aufgebaut und nicht eingelöst. Und ja, dann hat man sie mehr schlecht als recht in Akte X dann irgendwie zu Ende gebracht. Also hätte man sich mehr Mühe geben können. Und dann gibt es ja noch in Akte X sind ja irgendwann die Lone Gunmen aufgetreten. Die einsamen Schützen, die ja auch ein bisschen Komik reingebracht haben. Das waren so Zeitungsredakteure, die sich auf außergewöhnliche Phänomene gestürzt haben. Also eigentlich diese UFO-gläubigen Verschwörungstheoretiker, die eben als Informanten gedient haben. Fox Mulder hat denen auch mal ein paar Infos gesteckt, um auch was von denen zu erfahren. Und die kamen halt immer wieder mal vor, waren so beliebt, dass sie auch eine eigene Serie bekamen. Und zwar nur eine Staffel mit 13 Episoden, das war dann 2001. Und auch das Intro von denen ist von Mark Snow. Ist ein witzigeres, quirligeres Intro. Und Millennium hat er auch übrigens komponiert. Das ist ein bisschen dröge. Ich habe es mir nochmal angehört und dachte, ja, passt zum Mystery, aber es irgendwie bleibt nicht so im Ohr. Aber nochmal zurück zu The Lone Gunman. Die sind physisch nicht erhältlich, denn es gab eine zur Serie sehr, sehr passende Kuriosität. Und zwar der Pilotfilm dieser Serie. Er handelt vom Plan eines US-amerikanischen Geheimdienstes, ein Passagierflugzeug per Funkfernsteuerung in das World Trade Center in New York zu lenken, um einen Vorwand für die Erhöhung der Verteidigungsausgaben zu erhalten und den Anschlag ausländischen Diktatoren anzuhängen. Und diese Folge wurde in den USA Anfang März 2001 ausgestrahlt, ein halbes Jahr vor dem tatsächlichen Anschlag. So, daraufhin wurde das natürlich zurückgezogen. Und in der deutschen Version des Pilotfilms mit dem Titel Die Verschwörung wurden alle Kommentare, das World Trade Center betreffend, anders übersetzt. Und dann heißt es, die Verschwörer hätten vor, eine Boeing 727 über der Stadt abstürzen zu lassen und nicht mehr in den Turm zu lenken.
Ja.
Und alle Szenen, in denen das irgendwie angesprochen wurde, das wurde entweder geschnitten oder anders übersetzt, damit man das nicht mehr damit verbinden kann. Und das World Trade Center selber ist auch nur noch einmal kurz im Hintergrund irgendwo zu sehen. Und ich hatte, also ganz genau sind irgendwie 5 Szenen manipuliert worden, damit das eine andere Aussage bekommen hat. Und es gibt gerade einen Rechtsstreit mit Chris Carter und Fox, und deshalb gibt es die einsamen Schützen so nicht physisch zu erwerben. Mhm. Und das ist schon wirklich sehr kurios. Passt natürlich, auch wenn es sehr negativ ist, sehr, sehr gut zu dieser Serie und zu diesem Kosmos.
Jetzt wollte ich gerade irgendwas sagen, jetzt habe ich den Gedanken verloren.
Ja, ich wollte Zeit geben.
Ja, das ist auch sehr nett von dir und ich weiß das sehr zu schätzen und danke dir dafür. Trotzdem, kommt da gerade nicht zurück.
Man kann jetzt mal zu den einzelnen Staffeln was sagen. Ne? Also auch wenn die gefühlt immer schwächer wurden, waren halt immer Top-Folgen dabei. Und dann kam hier der erste Kinofilm. Und das ist auch ein super Kuriosum. Die fünfte Staffel endet mit einem Cliffhanger, der im Kino dann fortgesetzt wurde. Also in den USA hat man die fünfte Staffel geschaut, ist dann ins Kino gegangen und dann wurde es weitererzählt. Da die Serie aber in der Bearbeitung für Deutschland mit der Synchronisation einfach Zeit gekostet hat, kam der Kinofilm vor der fünften Staffel in Deutschland raus. Was natürlich überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Die Leute sind ins Kino gegangen, oh, endlich der Akte X-Film, und konnten kaum in die Handlung rein. Weil natürlich die fünfte Staffel gefehlt hat. Also wie man solche Fehler machen kann, das ist mysteriös und passt am Ende dann auch in die Serie. Vielleicht war es eine Verschwörung, wer weiß. Ja, und nach der sechsten Staffel, da wurde die Serie nicht mehr in Kanada gedreht, weil Duchovny mittlerweile natürlich auch der Mitspracherecht hatte, entschieden hat, das war ihm zu weit weg von zu Hause. Und er wollte da lieber nach Kalifornien zurück. Und ab da wurde das Ganze in Kalifornien gedreht. Und nach Meinung vieler Fans ist dann ab der sechsten Staffel auch diese Mythologie der Serie komplett zerfasert. Und dann kamen irgendwann diese Staffeln 8 und 9 mit Robert Patrick, eben dem T-1000 aus Terminator 2 und Monica Rice. Und Duchovny ist dann irgendwann wieder aufgetaucht in der letzten Folge, um das Ganze abzuschließen. Scully und Mulder waren dann schon Flüchtlinge, aber irgendwie war das alles sehr unbefriedigend. Und dann kam...
Weil sie ja Verräter waren, also im offiziellen Sinne.
Als Idee ja eigentlich ganz schön, aber irgendwie nicht vernünftig erzählt. Und dann kam 2008 noch der nächste Kinofilm, der einfach dann das alles nicht mehr aufgegriffen hat, eine neue Story erzählt hat. Und da gab es dann für uns deutsche Zuschauer wieder ein Problem. Es gab irgendwie Streit mit der Synchronisation. Benjamin Völz wollte anscheinend zu viel Geld und wurde umbesetzt. Und alle maulten dann, ja, Mulder hört sich doch nicht mehr an wie Mulder. Und auch dieser Kinofilm, der kam einfach nicht gut an. Und deshalb fiel der dritte Kinofilm, der eigentlich endlich mal alles abschließen sollte und anscheinend eine Alien-Invasion zeigen sollte oder zumindest das Ganze abrunden sollte, der kam dann überhaupt nicht mehr zustande. Irgendwie hat man schon gemerkt, das Ganze ist einfach gescheitert. Und dann kamen die neuen Staffeln mit neuen Verschwörungen und ja, die waren so okay, aber konnten das Ganze letzten Endes auch nicht wirklich wiederbeleben. Aber, und da gibt's auch wieder geteilte Meinungen, das Ganze soll jetzt bald fortgesetzt werden. Und zwar als Reboot. Also die ganze Serie soll nochmal neu gemacht werden. Komplett neu angefasst. Ich nehme an, natürlich dann auch neue Schauspieler. Alles auf Null. Komplett anders erzählen. Und Ryan Coogler soll das Ganze machen. Das ist der Regisseur von den Marvel-Filmen Black Panther. Und ist gerade aktuell im Kino, habe ich leider noch nicht gesehen, soll sehr, sehr gut sein. Blood and Sinners. Eine Vampir-Story. Soll sehr bildgewaltig und sehr gut sein. Und ja, der hat jetzt letztens noch in einem sehr aktuellen Interview gesagt, dass er eigentlich daran gerade arbeitet.
Und, na, da hätte ich so meine Bedenken. Also
ja, ja.
Die Serie nochmal neu aufzulegen, die so ein Standing hat und schon als so legendär gilt, ist schon sehr, sehr... Ja, im besten Fall mutig, optimistisch, ne?
Absolut, also, klar. Also die Aufschreie sind auch so.
Ja, kannst du dich an Magnum erinnern? Also natürlich, kannst du dich an Magnum erinnern?
Ja, ja, klar.
Da gab es ja auch ein Reboot. Aber ich
Also ich konnte damit nichts anfangen. Weil ja. Ich brauche Thomas Magnum, ich brauche Tom Selleck.
Aber würde die Serie, die du dann ich habe das Reboot nicht gesehen, würde die denn funktionieren, wenn man jetzt einfach mal wegixt seine Erfahrung mit der Originalserie, quasi als neuer Zuschauer?
Ja, vielleicht. Aber sie hat nicht die Atmosphäre. Sie ist für mich war es eine von vielen Detektiv-Action-Serien. Also für mich hat es nicht funktioniert. Aber die Frage ist, konnte ich das so ausblenden? Ne? Aber,
ja, klar.
Aber würde das bei Akte X gehen? Ne?
Genau, vielleicht ist das Konzept ja auch so angelegt, dass man sagt, okay, wir holen jetzt die neuen, jüngeren Zuschauer, die sich einfach die alten Sachen nicht mehr anschauen. Und denen können wir ja was Neues erzählen, ne? Die haben dann keine Nostalgiegefühle. Die gucken einfach, was habt ihr euch ausgedacht? Ist das spannend?
Ja, aber die ganzen Remakes von Filmen auch in den letzten 10, 15, 20 Jahren, die haben ja auch alle nicht so funktioniert. Na, nicht alle, aber viele haben nicht so funktioniert, gerade in den letzten Jahren. Insofern, ja, hat man das dann wohl auch nicht so gut an das aktuelle Publikum anpassen können. Wenn es überhaupt gibt, das aktuelle Publikum, vielleicht ist ja das auch so ein Problemchen dabei.
Ja, das kann sein.
Dass unsere traditionelle Vorstellung von Publikum, dass man die gar nicht so fortschreiben darf. Ja. Was ich noch sagen wollte, Benjamin Völz. Ja. Benjamin Völz ist der Sohn von Wolfgang Völz.
Ja.
Dem großartigen Synchronsprecher. Und der Bruder von Rebecca Völz, auch Synchronsprecher. Mhm. Ja, das wollte ich nochmal einflechten lassen, weil wir bisher noch überhaupt nichts mit Synchron hatten. Aber meine Synchrondiarrhoe, die musste jetzt mal raus.
Ja, also es ist hervorragend synchronisiert worden. Also das können wir zumindest sagen. Und jetzt haben wir jetzt auch so viel darüber gemeckert, dass die Serie hier und da so Durchhänger hat und hier und da gescheitert ist. Nichtsdestotrotz ist sie überschüttet worden mit Preisen und war natürlich eine mega erfolgreiche Serie. Sonst hätte man ja auch nicht diese ganzen Wiederbelebungsversuche gestartet, weil das Ganze ja schon auch über Jahre sehr gut funktioniert hat. Mhm. Und wenn ich jetzt gerade hier so vor mir dieses Heft sehe mit diesen ganzen Episoden, in diesem Episodenführer und die ganzen Fotos darin sehe von den einzelnen Folgen und jetzt auch die Tage mich überhaupt mit der Serie nochmal beschäftigt habe, ich habe total Lust bekommen, wieder von vorne zu gucken. Weil ich habe mich an so viele Dinge erinnert durch die Fotos und die Folgenbeschreibungen. Viele Sachen habe ich dann wirklich auch erst einmal gesehen gehabt, damals bei der Ausstrahlung. Und da musste man ja auch wieder aufpassen. Nachts wurden die dann ungekürzt gesendet.
Ja.
Und im Abendprogramm wurden die etwas härteren Sachen dann herausgeschnitten. Mhm. Ja.
Das waren noch andere Zeiten.
Absolut. Also auf jeden Fall ist die nicht antiquiert. Man kann die immer noch sehr gut gucken.
Ja, ich finde gerade weil es da häufig Szenen oder auch Folgen gab, die so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen schlechter, aber so ein bisschen, sagen wir mal, schlichter waren, ein bisschen trashiger. Mhm. Ich glaube, das hat auch zum Erfolg dazu beigetragen, dass da auch manchmal ein Monster der Woche dabei war, das im Grunde ein bisschen, also so ein gewisser Trash-Faktor hat die Serie ja. Aber das hat ihr, glaube ich, nicht geschadet, sondern das hat sie geprägt und das hat viele Fans, glaube ich, gewonnen und gebunden. Ja, insofern, vielleicht, wenn man es jetzt zu gut macht in einer Neuauflage, ist das vielleicht gar nicht so gut, ne? Wenn die Monster jetzt zu echt aussehen,
Vielleicht. Ne? Also, wenn man es komplett ernst nimmt, ja, wer weiß. So ein bisschen Humor hat die Serie ja immer gehabt und hat das natürlich ein bisschen aufgelockert. Und dass die teilweise, wie du sagst, ein bisschen trashiger wirkten, die Folgen, kann auch daran liegen, habe ich auch gelesen, dass sie sehr unterschiedliches Budget hatten. Mhm. Also es war dann so, dass mal eine Folge viel teurer wurde als geplant und dann hat man es versucht auszugleichen, indem man wieder eine Folge gedreht hat, die nicht ganz so viel gekostet hat. Also hier und da mal wieder gespart. Und dann hatte man wieder ein bisschen Budget und hat wieder in einer Folge richtig reingeklotzt. Ja, die sind schon recht unterschiedlich.
Ja, aber weil es eben auch so gute Folgen bei Akte X auch immer wieder gab, ja, hat das so ein besonderes Akte X-Feeling geschaffen.
Ja, auf jeden Fall ein Meilenstein in der Seriengeschichte. Und wir werden bestimmt noch die eine oder andere Serie auch noch besprechen in Zukunft, die daraus resultiert ist.
Aber natürlich müssen wir erstmal die nächste Folge in den Äther bringen.
Genau. Vielleicht wäre es jetzt Zeit, schon mal das Rätsel einzustreuen.
Ja, das Rätsel zu unserem neuen Unterformat, ein Intro für Punkt, Punkt, Punkt. Wir wollen ein Intro erschaffen für eine Serie, die kein Intro hat. Da freut sich doch bestimmt die ganze Menschheit drüber. Und welche Folge, welche Serie das nächstes Mal sein wird, dazu kommt jetzt unser Rätsel.
Aufgepasst.
Das nächste Mal bei...
Ein Intro für alle Fälle.
Bei der Serie in der nächsten Folge hat der Hauptdarsteller leider kein Intro. Aber immer noch das letzte Wort. So, das kann sehr einfach sein oder auch sehr schwer, aber ich wette, ihr werdet drauf kommen. Und mir fällt gerade ein, da wir nächstes Mal über etwas sprechen, was es ja eigentlich noch gar nicht gibt, also ein Intro, das nicht existiert, würde ich auf jeden Fall schon mal anteasern, dass ich ein paar Worte verlieren werde über eine Serie, die wir schon besprochen haben, die mittlerweile fortgeführt wurde, mit einem Prequel. Und zwar würde ich ein paar Sätze verlieren, weil ich sie gerade aktuell sehe, zu der neuen Dexter-Serie, Original Sin. Und das möchte ich tun, weil sie mir sehr gut gefällt. Also ein paar ergänzende Worte zu unserer Dexter-Folge auch nächstes Mal mit dabei.
Und heute können wir vielleicht noch einflechten, dass der letztes Mal ausführlich besprochene und gerühmte Alf Clausen gerade gestorben ist.
Ja, sehr traurig.
Der zwar nicht die Titelmusik zu den Simpsons komponiert hat, das war ja Danny Elfman, aber der seit der ersten Staffel der Haus- und Hof-Komponist war, der alle Folgen vertont hat und die Filme und bis 2017 jedenfalls. Ja, und der ist jetzt gestorben, wann war es, vor ein paar Tagen, am Ende Mai, 29. Mai. Ja. Leider, leider. Und da muss ich vielleicht noch hinzufügen, ich habe irgendwie letztes Mal angedeutet, der hätte aufgehört 2017 aus Altersgründen, aber es war wohl eher so, dass die Trennung nicht freiwillig war. Denn er hat auch hinterher nochmal gegen Fox und die Produktionsfirma geklagt, sie haben sich dann irgendwann verglichen, aber er musste wohl gehen aus Einsparungsgründen, sodass dann die Firma von Hans Zimmer ins Spiel kam. Ja, also das war wohl nicht ganz so einvernehmlich, aber er war bis 2017 der Komponist und hat für jede Folge von den Simpsons eine eigene Musik komponiert und eingespielt und aufgenommen. Ja, ja, letztes Mal haben wir noch thematisiert und da sollten wir doch jetzt erwähnen, dass es bedauerlich ist, dass er jetzt himmlische Musik macht. Aber das kann dem Himmel ja nur gut tun.
Aber er hat was zurückgelassen, was wir immer wieder hören können und wofür wir uns bedanken. Und auch, ja, hatten wir letztes Mal erwähnt, die Serie Alf, sein Namensvetter, da hat er ja auch die Musik geschrieben, nicht wahr?
Das ist richtig. Das war vor vor den Simpsons. Ja, er war der Alf-Komponist.
Vielleicht sprechen wir ja über das Alf-Intro auch irgendwann einmal. Dann werden wir ihn nochmal gebührend feiern.
Weil
das war ja auch eine schöne Serie.
Ja. Das Witzige ist, wenn wir beide uns überlegen, welche Folge machen wir als nächstes oder so, dann ist immer ein bisschen hin und her, weil uns dann direkt so gar nicht so einfällt. Aber so im Alltag, da habe ich tausend Ideen. Ja,
klar.
Jetzt zum Beispiel vor kurzem habe ich mal wieder angefangen zu sehen The IT Crowd. Mit einem großartigen Intro, optisch wie so ein Videospiel und auch die Musik dazu, wunderbar.
Ich sollte mal in der deutschen Version von IT Crowd eine Rolle übernehmen von den Hauptdarstellern.
Nein, welche denn?
Ich gecastet worden, weiß ich nicht, zu lange her. Die Serie ist ja dann auch zwar gedreht worden, nicht mit mir, und aber ich glaube dermaßen gefloppt, dass sie nach ein paar Folgen schon wieder vom Sender geflogen ist. Ja, das ist mir dann erspart worden, dass ich das umsonst gedreht hätte für sehr wenig Erfolg.
Ja. Die englische Serie ist wirklich klasse. Ja. Ja, und das Intro eben auch.
Ja, auch da vielleicht nochmal reinschauen.
Ja, aber beim nächsten Mal kommt etwas ganz anderes und dafür gibt's noch kein Intro. Wir kümmern uns drum. Vielleicht machen wir auch zwei Intros und lassen abstimmen oder so. Das überlegen wir uns noch. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Wir hatten Spaß.
Ich bedanke mich auch. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Macht's gut.
Macht's besser? Ach nee, hast ja gar nicht zu mir gesagt. Also ich muss auch sagen, macht's gut und denkt dran, die Wahrheit
liegt irgendwo
da draußen.
I'll be there for you. Ich knack dich kaputt. I'll be there for you. I'm your knuckle friend. Jetzt geht's, glaube ich, wieder, ne?
Ja, jetzt ist okay. Ja, dann fangen wir wieder an.